Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. So lautet die Überschrift in der Lutherbibel. Der Jürgen hat uns schon eingeführt in das Thema, insbesondere auch in die Situation der Familiengeschichte hineingenommen. Und in den vorausgehenden Vers von unserem Text, 19 bis 28, wird uns die Familiensituation von Isaac und Rebekka geschildert. Zwei Söhne bringt Rebekka zur Welt, aber wie unterschiedlich sind die beiden, obwohl sie Zwillinge sind. Da ist Esau der Erstgeborene, wir würden ihn vielleicht heute als einen gedankenlosen Burschen bezeichnen. Und auf der anderen Seite der Bruder Jakob, von dem es im 27. Vers heißt, Jakob war aber ein gesitteter Mann und blieb bei denselben. Sicher so, wie es die Eltern gerne hatten. Esau ist zu gierig, handelt unüberlegt. Ja, vielleicht gibt er sein Erzgebirgsrecht preis. Und in Vers 32 antwortet der Jakob auf dessen Frage zum Verkauf des Erstgeburtsrechts: Siehe, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Mit diesem Vorrecht ging er sehr leichtfertig um. Weiß er nicht, wie sehr seine Zukunft davon abhängt, könnten wir fragen. Doch auch Jakob hat seine Schlagseiten. Er hält sich bei den Zelten auf, macht das, was sicher der Mutter gefällt. Ja, er schreckt nicht davor zurück, die Schwäche seines Bruders Esau, ja, dessen Gedankenlosigkeit zu seinem Vorteil auszunutzen. Es wird deutlich, es geht sehr menschlich zu in der Familie Isaaks. Da kommt schon die Überlegung und Frage auf, der Jürgen hat es auch angeschnitten, ist da überhaupt einer, der es wert wäre, Gottes Verheißungen und seinen Segen weiterzutragen? Aber Gott fragt nicht nach Wert und Würde, auch nicht nach Herkunft und Tradition. Und ich bin dabei an das Lied, das wir vorher gesungen haben, erinnert worden, hat mich sehr gefreut von Peter Strauch. Kommt, atmet auf, wo es heißt, ihr seid eingeladen, Gott liebt alle gleich. Er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich. Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Jeder Mensch darf kommen, Gott spricht ihn gerecht. Ja, diese Einladung gilt einem jeden Menschen, weil dies sein Wille ist und weil es dabei bleibt, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Diese Zusage aus dem Timotheusbrief gilt einem jeden, auch von uns, ganz persönlich. Seine Maßstäbe und Beurteilungen sind anders als unsere menschlichen. Er erwählt, wie er und was er für richtig hält. Und selbst die List und Tücke Jakobs kann er dazu gebrauchen, seinem Willen geschehen zu lassen. Gott hat den Zweitgeborenen erwählt, schon vor seiner Geburt. Darüber, warum der jüngere Jakob der Erwählte ist, können wir wohl rätseln, doch wir können es nicht begründen und kommen auch zu keinem Ziel. Dass Jakob aber meint, er müsse Gott nachhelfen, das trifft uns und wir fragen, ob dieses Vorgehen Jakob so Gott gewollt ist. Seine Vorschläge in Vers 31 und 33 möchte ich nochmal lesen. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute dein Erstgeburt, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob sein Erstgeburt. Ja, wir können fragen, dieser listige Jakob soll Stammvater im Volke Gottes werden? Und Esau, warum wird er alle Sitte und Tradition als der Erstgeborene zurückgesetzt? Da haben wir Mühe, das alles so zu verstehen. Eins aber ist sicher, unser Gott braucht niemanden, der seinen Ratschlüssen nachhilft. Darum wird er wohl später von Gott in eine harte Schule genommen. Davon lesen wir in den folgenden Kapiteln und der späteren Begegnung mit Esau, gerade im 32. Kapitel. Dort lesen wir in Vers 8, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele. Und weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, der du zu mir gesagt hast, sieh wieder in dein Land und in deine Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Da fürchtete sich Jakob sehr. Hier wird der Zustand und sein Ergehen beschrieben, aber er weiß auch, zu wem er in dieser schweren Situation kommen kann. Im 10. Vers sagt er weiter, sprach Jakob, Gott meines Vaters Abrahams und Gott meines Vaters Isaac, zu dem darf er kommen, zu diesem Gott Abrahams und seines Vaters Isaac, der zu mir gesagt hat, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir wohltun. Und Jakob erkennt im 11. Vers, Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du deinem Knecht getan hast. Was für ein großes Bekenntnis. Jakob hat erkannt, wie seine menschliche und schwache Situation vor seinem großen Gott ist. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue. Seines Gottes, den er anbetet und bittet, errette mich von der Hand meines Bruders Esau. Ja, Jakob weiß, an wen er sich auch in den Tiefen seines Lebens wenden kann. Ja, auch hier wird dieses Bekenntnis Jakobs deutlich und wir sind eingeladen, zu diesem selben Gott auch mit unseren Nöten zu kommen. Er möchte auch uns seine Barmherzigkeit und Treue erfahren und spüren lassen. Das ist unser neutestamentliches Erbe und Vorrecht, dass wir zu unserem Vater im Himmel beten und bitten dürfen, wie Jakob es beim Vater Abrahams auch getan hat. Auch unser Heiland Jesus Christus lädt uns ein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ihm dürfen wir unsere Sündenlast abgeben. Er hat sie ans Kreuz auf Golgatha für uns getragen. Ja, dort hat sich seine große Barmherzigkeit für uns Menschen, für unsere Sündenlast gezeigt. Und seine Treue gilt bis heute, die er zu uns Sündern hat. Auch der Apostel Petrus weist uns in seinem ersten Brief auf diese lebendige Hoffnung hin, ja, auf unser himmlisches Erbe. In 1. Petrus 1, ich lese gerade die Verse 3 und 4, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Ein unvergängliches Erbe für dich und mich, eine großartige Zusage. Durch den Tod Jesu haben wir Menschen die Möglichkeit, Teilhaber dieser himmlischen Verheißung, dieses nicht vergänglichen, unverweltlichen und himmlischen Erbes zu sein. Also unvergänglich im Gegensatz zu allen menschlichen Erbschaften. Dieses göttliche Erbe wird uns im Neuen Testament verbürgt. Und darauf weist uns auch Paulus im Galaterbrief hin: So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ja, wenn Gott uns zu Erben gemacht hat, dann müssen wir uns die Frage stellen: Wie werden wir Nutznießer dieses Erbteils? Dazu schreibt Paulus ebenfalls an die Galater: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Durch den Tod Jesu Christi wurde etwas im Neuen Testament in Kraft gesetzt, damit wir zu mündigen Erben werden. Und dazu braucht es die Wirkung des Heiligen Geistes. Deshalb schreibt Paulus weiter: Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. Doch erst die Sendung des Geistes in unser Herz macht uns zu Gottes Kindern. Ohne Christus blieb das uns zugedachte Erbteil unerreichbar. Weil unser Gott uns in Christus gerechtfertigt, geheiligt und lebendig gemacht hat, werden auch wir zu seinen Erben. Deshalb kann der Apostel sagen: In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Unser Erbe ist untrennbar mit Christus verbunden. Nur mit diesem Gottessohn, unserem Heiland, in der Verbindung mit unserem Leben zu ihm, haben wir diese Voraussetzung, Gottes Erben zu sein. Wir können unser Erbteil kennenlernen, indem wir Gottes Wort lesen, immer wieder darauf hören und unser Augenmerk auf Christus ausrichten. In ihm erkennen wir, dass von uns geschenkt wurde. Deshalb ist die Bibel unser Testament genannt. Das ist unser himmlisches Erbe, welches wir uns durch Christus zu eigen machen dürfen. Es gehört allen, die in Christus sind, und deshalb betete und schreibt Paulus: Er, Gott, erleuchtete die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Oder wie David im Psalm 16 erkannte und betete: Du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Das Neue Testament ermutigt uns dazu: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und das wünsche ich uns allen, diese Erkenntnis. Wir wollen jetzt noch miteinander reden.